Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned.
So, jetzt wundert ihr euch, dass ihr zum SEO-Haus wieder eine Vorrede habt, obwohl es ja eine News-Sendung ist, die ja auch dann nochmal eine eigene Einführung bekommt. Aber wir haben im Rahmen der Sendung und im Ausblick schon auf die SMX hingewiesen und dabei ist uns aufgefallen, dass wir gar keinen Rabattcode für euch hatten. Und da habe ich halt gedacht, haue ich mal schnell Sandra an. Die hat auch prompt und schnell reagiert und uns natürlich einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Den wollen wir euch natürlich nicht voranhalten, deswegen kommt er auch gleich am Anfang der Sendung. Der Rabattcode, wenn ihr zu SMX wollt und Programm sieht jetzt schon super aus, kann ich wirklich nur dringend empfehlen, wird auch wieder komplett vor Ort stattfinden. Das heißt, wir können uns alle mal wieder schön treffen und in die Augen schauen im Real Life. Ich freue mich da mega drauf und habe jetzt auch schon vom Thomas Mittnich gehört, dass auch vorbeikommt. Und also ich glaube, das wird wieder mal richtig, richtig schön. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr zur SMX wollt und 15% sparen wollt mit unserem Rabattcode, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit und der Rabattcode ist GETTRASMX. Alles groß geschrieben. Lustige Wortkombination. Ich buchstabiere es alles in große. GETTRASMX. Und damit gibt es dann 15% Rabatt. Damit sind wir dann auch bei unter 1.000 Euro für 2 Tage Konferenz mit internationalen Referenten. Wie gesagt, für mich inhaltlich einfach immer die beste Konferenz. Kommt einfach vorbei, alles andere wäre falsch. In diesem Sinne viel Spaß bei der Sendung, die jetzt direkt startet.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und zwar diesmal wieder zusammen an einem Schreibtisch bei Stefan in Darmstadt. Moin Stefan.
Moin jetzt.
Ja, so sieht's aus an dem tollen Stehtisch, was tresenartig ist. Macht immer wieder Spaß, genau. Wir haben es ja jetzt schon länger nicht mehr gehört, weil wir ja doch bei uns viel um die Ohren ist, deswegen kommen wir nicht so ganz dazu. Die Regelmäßigkeit aufrecht zu halten, ist halt so, gell? Also.
Es gab ja viele Sondersendungen.
Das stimmt. Aber ich weiß auch von Leuten, die uns gerne zuhören und die waren dann traurig und haben sie auf der Campings erzählt, wollten schon andere Podcasts hören, aber die waren da nicht so gut.
Wir geben uns Mühe, das wieder regelmäßiger hinzukriegen. Exakt. Versprochen.
Genau. Ich sind noch mal so frei, machen wir ein bisschen Hinweise in eigener Sache, weil wir da auch in der Zeit ein bisschen was auch, geschrieben haben oder zu vermelden haben. Das erste hat mich wahnsinnig gefreut. Im dritten Jahr in Folge sind wir bei laut Kress Pro in der Kategorie SEO und Audience Development in der Top 5 Liste. Letztes Jahr waren wir Position 2, diesmal Position 3. Ist eigentlich total Hupe, weil wir sind die einzigste Agentur/Beratung in diesen Top 5. Alles andere sind Tool-Anbieter und freut uns sehr. Ich meine, wir sind stark im Verlagsbereich unterwegs und wenn man dann sieht, dass man dann doch auch in solchen Listen auftaucht, dann scheint es zu funktionieren und ist natürlich auch Teamleistung, Team rockt, sonst hätten wir da nicht diese Menge Kunden in Betreuung. Das freut einen dann sehr, wenn so ein Plan aufgeht. Ja?
Auf jeden Fall.
Exakt. Muss man auch mal feiern, auch wenn wir gerade echt viele Anfragen haben. Exakt. Ansonsten gab es endlich mal wieder eine Konferenz hier. Marco hat uns alle mal wieder an den Müggelsee geladen. Letztmalig, danach wird er die Location gewechselt, hat er angekündigt. Bin mal gespannt, wo wir dann landen. Und war super. Ich habe ganz ehrlich gesagt, glaube ich, nur 2 Sachen gesehen. Dann hat mich die nette Theresa und Stefan Koch, T-Online, seid gegrüßt an der Stelle, eingeladen, mit Anke zusammen und Valentin so eine Jury zu machen, weil die so eine Zeitledig über T-Online-Themen ausgeschrieben hatten und hatten eine schöne Preise zu vergeben. Dann musste natürlich da sein, sonst kann man dazu nichts machen. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und wir waren ja mit mehreren Kollegen vor Ort, haben deswegen auch einen umfangreichen Recap geschrieben, hängen euch in die Shownotes, sind noch ein paar andere verlinkt. Also wenn man nachlesen möchte, weil er nicht da war, kann da gerne hin. Da ist auch irgendwo der Link drin, wo ihr alle Vorträge nochmal als Video bekommen könnt, weil der hat für einen relativ schmalen Taler, hat Marco die alle nochmal online zur Verfügung gestellt. Lohnt sich, weil es waren ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe das auch mittlerweile schon ein paar nachgeschaut, weil ich, wie gesagt, ich habe so glücklich, die ganzen Menschen mal wieder zu sehen, dass man da doch noch stärker als sonst ins Schwätzen verfallen ist. Genau. Ein Thema hatten wir auch, wie gesagt, ein Diskussionspanel um überbewertete SEO-Themen. Dazu gibt es, das gibt es übrigens auch als Podcast, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, weil er vor dem hier live war auf diesem Feed. Und da war auch einfach dieses ganze Thema Indexierungsmanagement der Pagination ein langer Gesprächsstoff, wo du dich ja auch sehr lange drüber ausgelassen hast. Und da hat ja auch sonst ein bisschen Echo gefunden da draußen.
Genau, also vielen Dank auch nochmal für das ganze Feedback, was ich zu dem Artikel erhalten habe, was auch etwas divers war. Also gefühlt haben sich schon auch mehr Leute dem angeschlossen, von denen, die sich bei mir gemeldet haben. Gab auch ein, zwei kritische Stimmen, aber sehr schön, dass wir da auch mal drüber sprechen konnten und euch das Thema auch interessiert hat.
Auf jeden Fall. Und last but not least hat sich Kira sehr stark auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema richtig gendern im SEO. Auch der Artikel wurde dann nett dabei. Es gab einen sehr schönen Vortrag von Stefan Deutschland da auch zu dem Thema auf der Campix. Hat er nochmal auf Kira verwiesen, die sie da auch nochmal Themen rausbekommen hat, weil die sich ja sehr stark auseinandergesetzt hat. Also was kommt bei Google raus, wenn man verschiedene, also männlich, weiblich, Gendertypen, was macht die Google NLP-API eigentlich da draus? Was macht Termlabs da draus? Also einfach mal, was man so alles im SEO macht. Kam gut an, lustigerweise war es eigentlich der allererste Artikel, den wir rausgeholt haben, wo wir uns so zwei Wutknubbel auf Facebook eingefangen haben. Ich weiß nicht, wie das Emoticon heißt, wenn du etwas wütend machst, also diese Wutknubbel-Dings da halt. Wo ich schon gedacht habe, was sind das für schräge Menschen? Aber man sieht ja, wer es war. Beide kannte ich nicht und beide waren natürlich, wenn er stalkt am Profil, waren offensichtlich nicht mal aus der SEO-Bubble, sondern es waren so irgendwie verwirrte AfDler, die das dann irgendwie mit angehen. Also egal. Also es war keiner von euch, das hat mich ja wieder beruhigt. Ich dachte schon, das kann doch gar nicht wahr sein. Man macht hier so fachlich, setzt man sich mit dem Thema auseinander und fängt sich irgendwelche Wutpöppel ein. Das ist ja echt nervig. Aber es war natürlich aus der Ecke, die eh bei allem wütend ist. Und dann war das wieder okay. Das kann man dann mitleben. Conclusio ist schlicht und ergreifend, wenn man zu beiden Formen gefunden werden möchte, also sowohl männlich als auch weiblich, muss man schlicht und ergreifend beide schreiben. Das ist so, da müsste ein Artikel nicht, ansonsten würde ich gut zu lesen, weil ich jetzt sehr gut auseinandergenommen, aber das ist das Einzige, was robust und immer funktioniert. Ansonsten sind die SERPs sehr volatil, manchmal geht's nicht, manchmal baut etwas cool, was Komisches auseinander. Gendern in der Google NLP API, die jetzt ja nicht zwingend damit zu tun hat, dass Google Inhalte so verwertet, das bitte jetzt nicht nur, weil es von Google ist, aber die NLP API kommt damit gar nicht klar, die macht daraus immer Grundform plus, was da angehängt hat. Also wenn du sagst, hier Anwalt Sternchen innen oder so, dann macht er halt Anwalt Punktation als zweites, was er erkennt und als drittes in. Also du baust dann halt einfach Satzkonstrukte, die er dann auseinanderzieht. Also er kommt damit so überhaupt nicht klar. Sehr schön ist, dass Thomas eine Gender-Funktion ins Termlabs eingebaut hat. Also Thomas Mintnich, sei gegrüßt an der Stelle. Und da kann man dann auch prüfen zu seinen Suchanfragen, die man hat, welche Genderformen eigentlich gerade üblich sind. Also das ist eigentlich ganz spannend, wenn man sagt, ich habe irgendwie Stellenausschreibungen im Handwerksbereich, sind vielleicht andere Arten, also nutzen Leute dann lieber Sternchen oder Schrägstrich oder Underscore oder was auch immer. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, dass man da mal ein bisschen sieht, was hat sich dann jeweils in meiner Ecke gerade so am Durchsetzen, wenn man darauf Rücksicht nehmen will. Wie gesagt, aber wichtig ist, wenn man swanken möchte, das ist eine andere Frage, wie ist es üblich in meiner Ecke versus was swankt, musst du leider beides schreiben, sonst kriegst du es einfach nicht hin. Ich denke, das war's, oder?
Ja.
War ja eine Menge.
Passt zu dem Thema. Und genau, jetzt haben wir so einen kleinen Sprung. Du hast ja eben schon gesagt, das ist nicht immer ganz so robust, was Google an der Stelle daraus macht. Schöne Überleitung zum nächsten Thema. Wobei wir jetzt, kleiner Linienbruch und so, eigentlich kommen wir jetzt noch unsere Fundstücke zur Sendung. Und zum Schluss sagen wir immer noch mal, was gibt's Neues bei Google. Da unsere Fundstücke teilweise auch drauf einzahlen, springen wir erstmal ganz kurz zu dem Thema, was gibt's Neues bei Google. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Die Regeln für die Titelgenerierung haben sich ein bisschen geändert. Und da wieder der Hang zur Überleitung. Manchmal kam da auch ein ziemlicher Quatsch raus. Aber was ist da eigentlich passiert? Google hat im August ein kleines Announcement gemacht. Und zwar haben sie die Logik geändert, wie Titles eigentlich generiert werden. Also Google weist an der Stelle nochmal darauf hin, sehr deutlich, dass der Title Tag nicht immer 1:1 ausgespielt wird. Aber das ist schon lange so, sozusagen seit knapp 10 Jahren schon, also irgendwie so 2010, irgendwie haben sie damit angefangen, 2012. Und das ist jetzt auch für euch nichts Neues. Meistens waren das halt eher so kleinteilige Änderungen oder erstmal auf die H1 gesprungen oder solche Geschichten. Und Google hat folgende Änderungen bekannt gegeben. Es war einmal, dass der Titel nicht mehr stark auf das eine jeweilige Query gemünzt ist, das man eingegeben hat, sondern es gibt noch einen festen Titel für das Dokument. Fand ich, war schon mal so ein bisschen größerer Einschnitt. Und der Hinweis war dann an der Stelle, dass sie stärker auf andere visuelle Elemente zurückfallen können, wenn sie das für sinnvoll erachten, wie zum Beispiel die H1, andere Hardtext oder auch andere groß dargestellte Textteile, die für den Nutzer sichtbar sind. Oder aber auch, und jetzt nochmal einen Schritt weiter, damit es noch ein bisschen komplexer wird, Linktexte zu dieser Seite in meinem eigentlichen Seitenkonstrukt. Und warum haben sie das an der Stelle gemacht? Klar, für den Nutzer, und das Ziel war an der Stelle erstmal zu sagen, besser lesbare und auch besser zugängliche Titles zu generieren für die Seiten. Was bedeutet das jetzt? Kann ich jetzt sagen, so, ja, Title kann ich jetzt ignorieren, Google macht an der Stelle schon selbst was da draus? Absolut nein, definitiv nicht. Also Google sagt auch selbst, aber man soll sich da unbedingt noch Mühe geben. Und sie sagen, und das war so der erste Streich, dass sie noch bis zu diesem Zeitpunkt 80% bei der Anfrage normalerweise noch den eigentlichen Titel ausspielen. Das war der erste Streich bis zu diesem Punkt. Der zweite kam dann aufgrund des vielen Feedbacks, das sie wohl dazu erhalten haben, Mitte September. Und da haben sie dann doch gesagt, okay, es war wohl doch etwas nicht ganz so positiv. Also sie sagen es nicht, aber auf jeden Fall haben sie nochmal so weit dran geschraubt, dass nicht mehr nur 80% der Fälle auf den Standard-Title zurückfallen, den wir ja als SEOs eingegeben haben, sondern 87%. Ja, also das heißt, sie haben dann nochmal einen guten Schritt zurückgegangen, und haben auch nochmal gesagt, was sind denn so Beispiele, wo der Google-Algo wirklich auf andere Titles ausweicht. Das sind so halbleere Titles, also wenn halt nur der Domainname drinsteht. Und man merkt so, es geht eigentlich so gar nicht um das Seitenthema. Hey, macht halt auch Sinn, wenn man da an der Stelle einfach mal die H1 nimmt. Ne? Oder alte Titles, sagen zum Beispiel, es steht noch 2020 im Titel und sie machen 2021 draus, weil sie im Dokument merken, das ist schon aktualisiert, nicht aber im Titel. Oder es sind halt ungenaue Titles, wie sie sagen. Ihr Beispiel ist halt so etwas mit ganz viel Folgestoff, mit Komma-separierten Keywords. Das ist natürlich auch klar, das ist alles andere als lesbar. Oder auch Seiten, in Klammern bereichsweite Titles, wenn für einen Seitenbereich zum Beispiel den Blog überall immer nur Blog drin steht. Und das war eine Änderung. Ich glaube, das war jetzt im Ranking hat sich da weniger getan, was getan. Und das ist eben nämlich genau der Punkt, weshalb ihr auch unbedingt noch eure Arbeit und gute Titles checken sollt. Alles, was Google kommuniziert hat, geht in die Richtung, wir haben was für die Darstellung geändert. Aber für das Ranking, dazu hat niemand was gesagt. Und wir sehen es auch in der Praxis. Es ist vor Update wie nach Update. Wenn man sinnvolle Sachen in den Titel schreibt, sieht das instant besser. Und deswegen widmet euch diesem kleinen Feld in eurem CMS.
Genau, und dazu hat dann eine Kollegin hier, sippy.com, mal gesagt, es gibt so 5 Fälle, die sie jetzt mal gerade rausgenommen haben. Die haben das als Beispiel der New York Times durchgespielt, von Titeländerungen. Der einen haben sie gesagt, das ist, wenn Google denkt, die muss das Ding relevanter machen. Spezifischer hätte ich jetzt gesagt in dem Form, weil halt war spezifischer, weil in dem Fall ist es spezifischer. Titeltag war halt so, 7 Best Bike Racks and Carriers in 2021. Und Problem ist halt, die Dinger sind halt for cars and trucks. Also du brauchst irgendeinen Fahrradträger in der Regel auf dem Auto. So, und wenn den So, und da das wohl häufige Mehrwertanfragen sind, haben sie auch geprüft, ist halt so. Natürlich wird das ohne das Forecast und Trucks noch mehr gesucht, aber alle anderen haben dann, es gibt halt diese Mehrwertanfragen, die danach relativ stark reinkommen, also hat Google es gerade mit dran gehängt. Steht sonst nirgendwo, können sie eigentlich nur aus den Searches raus haben sie, wie gesagt, gesehen. Und man macht natürlich auch Sinn, sagen sie, wenn man das sowieso selber machen würde. Also einfach Search-Konsole auf, Top-Queries und gucken, was habe ich an Mehrwort-Kombis, die aber auch wirklich passen, weil es einfach das spezifischer machen. Also ich mache mit der Anhängsel für Autos die Relevanz nicht kaputt, sondern ich mache sie spezifischer, weil sie sind jetzt eben nicht für ICEs. Okay, weiß ich auch nicht, wie ich es auf Dach kriegen soll, aber weißt du, was ich meine?
Oder für Fahrräder.
Genau, Fahrrad, Dings für Fahrräder. Ja, okay, klar. Lastenfahrrad, denkst du, ja, ja, okay. Aber macht es halt einfach nochmal sinnvoller. Würde ich eh immer vorschlagen. Und dementsprechend, genau. Was sie natürlich weggenommen haben dafür, ist The New York Times. Das ist sehr untypisch, weil normalerweise klemmen sie immer gerne Grant hinten dran. Den haben sie weggeworfen, damit sie hinten Platz haben für Cars and Trucks. Ja. Ist auch mal spannend. Und dann geht's weiter. Da habe ich mich, glaube ich, verdreht. Aber dann die zweite Sache ist halt immer klassischerweise, wenn das Ding zu lang ist. Okay, wenn es zu lang ist, wird es abgeschnitten. Haben sie schon immer so gemacht. Ist das nichts Neues. Lösungen länger einhalten, aber bitte kein Dogma draus machen. Also gerade so im E-Commerce, da hat man ja teilweise so irgendwie Nike, Jordan, Airway, Super Quay, Schuhgröße, bla bla bla. Und wenn du das nicht alles reinschreibst, dann hast du halt auf einmal 12 fast also identische Titel, weil es sich dann in der hinteren Merkmalsausprägung ausändert. Dann macht Sinn, das Ding trotzdem reinzuschreiben, weil Google sagt, die nehmen es ja trotzdem zum Ranken mit.
Ja.
Also das ist nicht verfallen, war übrigens noch nie verfallen. Zum Ranken zählt da alles mit rein, was man da reinschreibt.
Bloß nicht selbst auspunkten.
Also das ist auch
heute Fall. Immer noch Shops, die das tun, gleich meckern und ausbauen lassen.
Erinnere mich nicht daran. wir haben hier Keyword Wiederholung. Da haben sie gehabt, Titel gehabt bei hier 10 of our best new Recipes von New York Times Cooking. So, daraus haben sie einfach das Recipes Form rausgemacht und New York Times Cooking dagelassen. New York Times ist sowieso abgekürzt hier als Akronym. Ich spreche es halt jetzt einfach mal aus. Kann man irgendwie mitleben. Ich persönlich würde nichts ändern an der Geschichte. Weil ich das Problem habe, das ist ja okay bei diesen 10, aber weiß ich eh nicht, welche, auf welche Suchanfrage das gehen sollte, eher so ein Social Media Titel, weil der sucht ja nicht, braucht 10 Rezepte, also egal. Also, aber wenn ich jetzt sage, ich Rezept Apfelkuchen, kann man ja sagen, Rezepte für Apfelkuchen mit minus Rezepte von irgendwas, New York Times in dem Fall. Dann wird wahrscheinlich das zweite Rezept auch rausfliegen, aber ich habe halt Problem, die Leute suchen halt nach Rezepte Apfelkuchen, als auch nach Apfelkuchenrezept. Und ich habe natürlich ein besseres Matching, wenn ich es einmal vorne und einmal hinten, weil es in der richtigen Reihenfolge ist. Und gerade bei solchen Sachen, wo sehr viele ähnliche, es gibt halt sehr viele Apfelkuchen, das sind so die Kleinigkeiten, die ich persönlich mitnehme. Also da wird mich es nicht stören, dass es rausfliegt. Wenn es mein Kernbegriff ist, gerade wenn der Kernbegriff halt mal vorne und hinten, also dieses die Art, die es jetzt beschreibt, auch Rezept, sowohl vorne als auch hinten in der Query stehen kann, mache ich auch ganz gerne Doppelung, sonst vermeide ich sie sowieso. Aber wenn es der Fall ist, das sieht man ja wieder, dann nehme ich das als Muster gerne mit und dann ist es mir egal, ob es einmal rausschmeißen oder nicht.
Ganz bei dir.
Genau. Boilerplate-Ketten. Da haben sie jetzt hier Yoga for Everyone, Doppelpunkt, Beginner's Guide, minus Well Guides, minus The New York Times. Daraus dann hat er natürlich das Ganze, hat der Google einfach gemacht, Yoga for Everyone, The New York Times. Das Beginner's Guide und Well Guides einfach weggenommen. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt auch Banane. Beginner kann ja vielleicht noch sein, wenn es einer sucht, kann man gerade noch reinschreiben, das Well Guides ist definitiv für die Tonne. Das ist aber, wenn hier einfach die Strukturinformationen in den Titel geschrieben werden. Also das ist wie wenn du dann sagst, hier Merkel trifft Putin, minus Politik, minus Ausland, minus Bergisches Käseblatt. Also zum Beispiel. So, das hat da nichts zu suchen.
Ja.
Stellen Sie in den Breitkampf reinschreiben, da steht es auch in der SERP da oder so, aber es gehört einfach nicht in den Titel. Sonderfall, den sie hatten, man zu viel Trenner. Das war dann hier von Moss ein Beispiel, da steht halt, ist er a way to repost content, bla 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 bla. Pipe, SEO, Pipe, Moss. So, das hat Google natürlich auch rausgemacht. Oder hat früher aber hingeschrieben, SEO Q&A. Das finde ich wiederum sehr lustig, weil das hat ja sogar schon, das ist voll sinnvoll sogar.
Ja.
Ja, ist aber eigentlich eine Ablagerung von den Strukturinformationen, haben nichts zu suchen. Hier waren die Strukturinformationen noch dooferweise durch irgendwelche Pipes getrennt. Ist aber eigentlich das Gleiche wie die Boilerplate.
Also ich finde aber ja auch, dass zu viele Trenner, also genau, Boilerplate in der Kette, ist ja genauso. Also da hast du ja auch Yoga for Everyone, Doppelpunkt, Beginner's Guide, minus Well Guides, minus New York Times.
Genau.
Und das ist halt einfach zu viel Minus und Doppelpunkt. Also das merkt man schon auch, wenn man dieses Sonder- oder dieses Trennerzeichen überstrapaziert, fliegt das halt einfach raus.
Genau. Ansonsten nochmal ein Hinweis, es gibt ja von Google einen schönen Guide dazu, was sie selber sagen, wie man einen Titel schreiben sollte. dem ich fast mitgehe. Sagen halt, achte darauf, dass erstmal überhaupt einer angegeben wird. Okay, passiert auch manchmal, macht Sinn. Vergibt aussagekräftige und prägnante, das meine ich vorhin mit dem Spezifischen, also nicht Schuhe, so, sondern Herren, Sneakers, Casual, wenn es eher so für mich, weil ich ja nicht so Sport mache, weißt du, oder für dich halt, weißt du, also spezifisch, ja, abgrenzend, gerade wenn ich sonst viele hatte, also wenn ich viele ähnliche habe, muss es halt wirklich spezifisch sein und das ist, genau, vermeiden Sie allgemeine Schlagworte wie Homie, okay, dann ist eh alles vorbei. Vermeide überflüssige Keywords, das, also so etwas nicht, was haben wir gesagt, der Fu-Bar, Fu Leerzeichen, Bar, Fu-Bars, Fu Leerzeichen, okay, klar, also wenn man mehrere Sachen mit Komma reinschreibt, dann weißt du schon immer, das siehst du bei jedem Kategoriebaum, wenn dann da steht, Geschirrspüler, Waschmaschinen, dann weißt du auch, das hat gar keine Ausrichtung und 15 Synonyme für das Gleiche reinschreiben ist halt auch komplett Banane, will auch keiner lesen. Ich meine, ich kriege ja keinen sinnvollen Text, der noch clickable ist, raus. Also, ja. Ja. Vermeide wiederholte Titel oder Titel aus Textbausteinen. Da haben sie dann so etwas wie Bandname, sie Videos, Lyrics, Posters, Albums, Reviews and Concerts. Ich bin ein Freund von solchen Mustern, da gehe ich nicht so ganz einher, wobei ich hier in diesem krassen Beispiel natürlich schon das Problem sehe. Wahrscheinlich hat man an der Stelle nicht alles direkt im Blick. Also ich glaube nicht, dass dann jemand eine Seite hat, wo dann die Lyrics, Posters, Album, Reviews and Concerts alles auf einer Seite sind. Kann aber sein. Aber da macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass man das ein bisschen auseinanderzieht und Subseiten macht. Wir haben das ja mal hier gleich gegrüßt. Mariano, sehr in Chunky, sie auch sehr in Einstiegsseiten haben, dann haben sie ihre unten drunter dann halt die Staffeln, die Episoden, haben dann aber nochmal so Spezialsachen wie Poster etc. Und da war es natürlich, da sind wir auch durch die Search-Konsole durchgegangen und haben halt genau gesucht, in diesem Segment, also von allen Serien, die Staffelseiten, bei allen Serien, die Episodenseiten, welche typischen Muster gibt's und wie kann ich die voneinander abgrenzen, damit ich wieder das Spezifische hinkriege, weil ich natürlich von der Einstiegsseite zwar auf diese ganzen Bereiche komme, aber es gibt dann nochmal die Spezialbereiche drunter und versteht Google das überhaupt? Und dann muss ich ihm die richtigen Signale senden, damit, weil wenn jemand halt nach Serie Staffelübersicht sucht, möchte er halt nicht auf der allgemeinen Seite sein, wo das halt erst der fünfte Absatz ist und dann muss ich tot scrollen, wenn ich einen Direkteinstieg habe. Also da, also ich gehe so halb mit, aber danach kann man doch durchaus mit Mustern arbeiten, weil Mustern machen sehr viel Sinn. Und verwende einen griffigen und gut merkbaren Titel. Ja, Patauz, was denn sonst? Genau, aber wie gesagt, hängen wir euch nochmal rein, ist eine schöne Geschichte. Also ein Titel macht wirklich immer Sinn, sich intensiv mit auseinanderzusetzen.
Da kann ich nur schwerwiegend nicken.
Aber es war sehr schwerwiegend. Ja, leider haben wir kein Video, aber immerhin. Genau, dann habe ich hier beim SEO bei CC die Artikel, wo du immer so fragst, brauche ich eigentlich einen Urlaubstag, damit ich mich da durcharbeiten kann. Aber ich habe es heute probiert, habe mir ein bisschen Zeit genommen, weil ich das Thema auch sehr spannend finde. Es geht schlicht und ergreifend darum, wie Google eigentlich Top-Stories definiert. Und also Top-Stories, News, also ihr wisst, Google-Suche, da habe ich Top-Stories oben drin. Und Google nimmt ja mittlerweile auch Nicht-Nachrichten-Websites in die Top-Stories mit auf. Das heißt nicht den alten Content aufnehmen, aber muss halt nicht zwingend eine Nachrichtenseite sein. Und wie gesagt, da steht nochmal drin Top Stories, weil es ein bisschen patent ist, halt Suchergebnis als Karussell in der SERP zu relevanten Artikeln zu einem Thema. Okay, macht Sinn. Was sie da ganz wichtig sagen, und das ist wichtig, ist, dass sie sagen, ich versuche zu einem Thema ein Clustering der Ergebnisse in klar definierten Geschichten reinzubringen. Also, dass du hast ja in dem Fall nach AI gesucht, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence als Beispiel, und da war dann halt hier irgendwie MIT hat X gemacht und danach gab es dazu nochmal einen Meinungsartikel zu dem, aber es ist halt eine Meinung. Wahrscheinlich, aber wie immer gibt es natürlich dann 80 Mal die gleiche, bei denen halt nicht, weiß nicht, wie das bei Ideen heißt, Associated Press, oder? Weiß ich nicht, bei uns DPA, hast du 80 Mal das gleiche, aber du nimmst halt einen raus und hast nicht 80 Mal die gleiche Meldung da, sondern du clusterst die zusammen und haben gemerkt, der andere ist ein Meinungsartikel Also der geht nochmal anders in das Thema ran. Und danach kam Artificial Intelligence im Kfz-Einsatz, was auch gerade relativ neu ist, doch, aber wieder ganz was anderes. Also hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun, gar nichts zu tun gehabt. Das heißt, da wird ein neuer Cluster aufgemacht. Das ist ganz wichtig zu clustern. Jetzt wird er sagen, ja, so sehe ich das ja auch. Was erzählt denn der Vautrin da wieder? Der war halt nicht immer so. Früher hast du halt viermal die gleiche Story in so einer Box gehabt, halt bloß von einem anderen Blatt. War dann doch bedingt boring. Und das machen die jetzt aber auch schon 4-5 Jahre so. Hat damals auch ziemlich viel durcheinander gewirkt, als sie umgestellt hatten. Weil ich muss jetzt halt gucken, bin ich der Beste in meiner Story, weil ich habe pro Story eigentlich noch einen Platz. Außer ich mache nochmal sowas, wo es explizit drauf eingehen, so Meinungen oder Hintergründe, die nochmal spezieller sind. Dann kann ich nochmal einen zweiten Platz zu der gleichen Story aufmachen, aber weil es halt die weiterführt. Aber mehr gibt's halt nicht. Danach kommt eine neue Story zu dem Thema, was ich gesucht habe. Und sie denken halt sehr stark in diesen Stories. Und ich meine, wir haben schon immer gesehen, ich habe es schon immer so beschrieben, ich habe schon mal das Patent rauszusehen. Das ist immer von 2019. Beobachtbar ist es schon länger, das ist auch lustig. Und sagen, okay, wie kriege ich jetzt eigentlich raus, wie wichtig eine Story überhaupt ist? Also wenn ich jetzt Artificial Intelligence, gibt es ja 1000 Sachen, die du hätte finden können in News. Also wie kriege ich raus, dass da was wichtig ist? Da sagen sie erstmal Anzahl der Artikel, die über eine Nachricht geschrieben wird, also eine zum gleichen Storyblock gehört. Also wenn es da viel ist, dann scheint es wohl gerade auch eine spannende Story zu dem Thema zu sein. Okay. Klicks auf die Artikel über diese Nachricht, wobei sie hier keine Quellenangabe angeben, wo die Klicks herkommen. Sie sagen jetzt nicht bei uns in der Search, sondern einfach ist da Volumen drauf. Und ganz spannend ist, von das später nochmal explizit gesagt wird, von Benutzergeräten empfangene Abfragen. Und das ist jetzt spannend. Das ist so ein bisschen Patentsprech, aber die sagen explizit nicht, die haben es in der SERP geklickt, sondern sie können über die SERP raufgegangen sein, sie können es aber auch so einfach im Android-Device aufgerufen haben, weil sie es irgendwie von woanders gesehen und spannend gefunden haben. Und das ist eine spannende Geschichte, wobei es jetzt hier geht noch nicht darum, den richtigen Artikel nach oben zu ziehen, sondern sagen, ist das überhaupt gerade, also es wird drüber geschrieben und interagieren irgendwelche Leute mit dieser Story, wie jetzt hier zum Beispiel AI für Car, für Autos. So, also ist da gerade was Neues am Tun und interessiert es auch Menschen, um erstmal zu sagen, das ist etwas, was wir dann auch als Kachel überhaupt nach oben ziehen würden. Ist also nicht die Frage, wer es innerhalb dieses Themas ist. So, dann kommen halt die Frage, ändern sich diese Kennzahlen über Zeit? Also klar, wenn es halt sowohl Publikation als auch Interesse runtergeht, dann ist es wieder keine Story. Also wann altert sowas quasi raus, dass es überhaupt Story ist? Kleiner Bypass, am Ende gehen sie auch hin und sagen, das ist auch Sachen, die sie halt zusammen mit Discover machen. Also da sieht man das halt auch sehr stark. Also es ist schon spannend. Dann Zeitpunkt, Aktualität und Frische der Veröffentlichung. Republishing ist ein Freund. Ganz spannend fand ich Fachwissen der Publikation zum Thema und oder der Region. Explizit, das ist etwas, was wir auch schon lange in der Beratung immer sagen, es gibt so diese regionalen Hoheiten und die thematischen Hoheiten. Und dabei sagen sie nochmal explizit die historische Klickrate der Herausgeber. Also, es gibt das Thema Fachwissen der Publikation, da sind wir beim klassischen in diesen EAT-Geschichten. Aber halt auch die historische Klickrate des Herausgebers zu diesen Story-Items. Da sind wir wieder bei den Autoritäten, die sich aufgrund der Klick-Historie sehen. Und das ist halt etwas, was wir doch massiv sehen. Und das ist spannend, das mal so zu sehen, weil wir sehen das, wir haben es vermutet, wir haben es auch immer so erzählt, aber erst mal jetzt irgendwie da nochmal niedergeschrieben zu sehen, also ein Patent, ist schon sehr stark und genau diese Geschichten haben wir, man konnte die sehr gut sehen. Also es gibt ja klassischerweise, wo es relativ einfach beides zu sehen ist, ist ein Fußballverein. Also wir können ja relativ sauber sagen, welches Blatt in Deutschland welchen Fußballverein ownt. Und als Corona war, wurde kein Fußball mehr gespielt. Damit ist es die Click-History bei allen kaputt gegangen, weil es wurde halt weder was geschrieben, noch hat es einen interessiert. Weil einfach nicht gespielt wurde. Und als es dann wieder anfing, hingen ziemlich viele Fußballvereine dann bei anderen. Weil Google wieder neu anstoßen musste, zu lernen. Und man hat wirklich gesehen, wie welche gesprungen sind. Meistens in der Region, also Dortmund ist halt von einem in der Region zu einem anderen in der Region. Der ist jetzt nicht nach Süddeutschland gewandert zum Platt oder so. Der ist schon noch in der Ecke geblieben. Aber wenn da mehrere sind, hat man gesehen, dass die sich hin und her geschoben haben. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend und passt halt auch sehr gut zu den Beobachtungen. Also ich fand es in sehr guten Sachen, kommt in die Shownotes. Lest mal durch, wie immer, nicht die ganz einfachste Kost. Wenn ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, bin ich auch ganz ehrlich, schaue ich nochmal so einen Halbsatz auch mal nach Dippel rein, um zu gucken, ob ich das wirklich geschnallt habe, was da steht. Lest mal durch, es ist gerade, wenn ihr in dem ganzen Bereich News Discover drin seid, ein wirklich sehr spannendes Artikelstück, was man wirklich gelesen haben sollte.
Absolut, ja.
Ja. So, das andere, weil es jetzt auch sehr stark beschäftigt, immer ist ein Guide zum Thema to update Content. Und der ist schön, verlinkt man natürlich dann auch. Beginnt natürlich immer beim, damals, als die Erde noch ein Feuerball war, also schlicht und ergreifend, warum sollte man das eigentlich tun? Warum soll man Inhalte updaten? Und so sagt, okay, guck mal, eins ist Wettbewerber, legt halt nach. Okay, wenn der Wettbewerber ist, sollte ich was tun. Dann sagen die, Suchintent ändert sich, da ging es aufs ganze Corona ein. Ich habe jetzt von mir aus ergänzt, oder wird einfach besser erkannt von Google, weil sie da auch immer granularer werden. Mhm. Und habe dann festgestellt, genau, und das andere haben sie halt eben Inhalt veraltet. Also nur die kleinen Sachen. Das Suchintent ändert sich, dann muss man entweder sagen, gehe ich raus, gehe ich was anderes. Also wenn es vorher, auf einmal wird das Ding nach Kaufen geschoben, dann brauche ich meistens, muss wahrscheinlich auf ein Subthema ausweichen oder so, wenn es vorher auf dem Shorthead gehangen hat. Und Inhalt veraltet ist, ist klar. Die nächste Frage ist, wie finde ich URLs und wie wähle ich URLs aus? Das ist natürlich spannend. Kann man sagen, ja, klingt alles gut, aber ich habe hier ein Bunch of Articles, was wir ja oft haben, wir bei Kunden aufschlagen, so Verlag, so, da, 2 Millionen URLs. Yeah. Ganz einfach, erstens natürlich URLs, die Rankings verlieren. Wenn du anfängst, dass sie anfangen zu droppen, ist immer so ein Zeichen davon, dass sie vor sich hin altern oder irgendwie. Gerade wenn die dann so von 2 auf 3, dann eine Woche später auf 4, und das kann man so richtig sehen, wie die dann anfangen, so rauszualtern. Und dann macht es definitiv Sinn, die Dinger mal anzufassen. Also, so, da haben wir bei uns extra so eine schöne Delta-Betrachtung in unserem Dashboard drin, damit man so etwas sehen kann. Muss man natürlich dann, macht bei News das keinen Sinn, muss man einen Evergreen-Bereich haben, den man sauber rausselektieren kann. Was wir ja dankenswerterweise auch ganz gut hinkriegen. Aber dann kann man damit arbeiten und sagen, guck mal hier, gebt noch einmal im Monat rein und sagt, guck mal hier, die 4, 5, 6 Sachen, die fangen irgendwie an rauszualtern. Da sollten wir irgendwie etwas tun, wenn es nicht sowieso Megatop-Artikel sind, die man hart im Monitoring hat. Aber so, wenn man einen größeren Bestand hat, bei so einem großen Evergreener, ist das eine Standardtätigkeit. Spannend war, dass wir gesagt haben, URLs, von denen man dachte, dass sie ranken, aber die gerankt haben, ja, klingt erstmal sinnvoll, aber muss man halt auch noch wissen. Also, wenn da halt 15 Leute vor sich hinschreiben, wer weiß schon, was jetzt so ein Herzstück von jemandem war, muss man prozessuell irgendwie in den Griff bekommen. Aber vielleicht einfach mal drüber zu gehen und sagen, was habe ich denn alles als Longreads, die aber eigentlich gar nicht performen, und dann kann man schon mal drauf gehen und gucken, ob die sind. Wenn die dann so heißen wie hier Top 10 Rezepte 2021, dann sage ich immer, brauche ich nicht zu optimieren, das hat kein Ziel. Das ist klassisch für Social Media, da gehe ich immer rüber, Kinder, sollte das Ding nochmal rescheren, weil jetzt kannst du ja auch alle 2 Monate mal durch Social Media jagen. Echt nicht sicher nichts. Top-performende Seiten, das war vorhin mit dem Gegenstück zu dem, wenn Ranking verlieren, bei meinen top-performten Seiten weiß ich einfach, was Phase ist. Und da sagen die, sollte man immer aktuell halten und kontinuierlich ausbauen. Muss man ein bisschen Obacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man durchaus durch Veränderung, wird der eine auch erlebt haben, wenn die zu viel auf einmal sind, auch mal kurzes Ranking kosten können. Und Google denkt, ich muss mal eine Neubewertung machen. Also das ist immer so ein bisschen Operation am offenen Herzen. Muss man aufpassen. Was ich aber spannend finde, ist, gerade wenn es so top-performende Seiten ist, man hat dann da so 100, 200 Rankings drauf. Also sieht man ja an der Search Console so richtige Latte an Suchanfragen, wenn man die mal nach Subthemen durchclustert und man hat viele Rankings so auf 3, 4, 5, 6, 7, wo man merkt, na, da könnte ich jetzt noch den einen Absatz, den ich habe, zum 5-Absetzer machen, und dann wird aber das Ding nicht mehr lesbar. Dann ist die Frage, kann ich jetzt anfangen, hier eigentlich Subthemen unter den Artikel zu klemmen? Finde ich fast noch spannender, weil ich nicht das Risiko habe, mein bestehendes Ranking zu kannibalisieren, sondern erstmal ein Subthema aufmache, von meinem Hauptartikel rüberlenke und den dann quasi zu so einem Rahmenartikel mache, lieber Marco Young, wenn du mir zuhörst, Rahmenartikel nennst du Pillar Page, aber ist es das same? Nur zur Übersetzung. Exakt, also das ist dann immer so ein schöner Einstieg. Nicht im Artikel hier empfohlen, was ich aber sehr, sehr wichtig finde, weil für uns halt oft vorkommt, es sind diese ganzen Leute, die halt hier, Success by Accident sind. Also Leute schreiben irgendetwas und dann ranken Dinge, aber keiner kennt die. Also das ist halt das Typische, was du im Newsverlag hast. Du schreibst halt News, News, News. Manche haben aber irgendwie so einen halben Evergreen-Charakter und bleiben dann im Ranking irgendwie hängen.
Die Bildergalerie von 2010, wo alles verzerrt ist und keiner weiß, was das überhaupt sagen soll, aber es rankt.
Ja, oder hier irgendwie super Dings, Preise für, deshalb hatten wir es gerade hier, Preise für Diddlemaus-Artikel. Irgendwie geschrieben 2011 oder so, keine Ahnung. Das Ding hing zu Diddlemaus halt auf 3 und keiner wusste es und da ist Traffic drauf. Bevor einer lacht, da war Traffic drauf. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so, es haben Leute gesucht. So, sowas kennt natürlich keiner. Wenn du jeden Tag 150 Artikel raushaust als Newsverlag und davon ausgehst, dass die Dinger dann vor sich hin sterben, weil es halt News ist, weiß das keiner. Denn deswegen haben wir extra, also wie es gut Johannes, sei gegrüßt, hat uns extra so ein kleines Skript geschrieben, was einfach so eine Evergreen Detection über die Search-Console-Daten legt. Und dann findest du halt solche Sachen. Also im News, die findest du sonst nicht. Da kommen dann 500 URLs raus bei 1 Million, die online sind. Also das willst du per Hand nicht kann machen, geht nicht. Und dann kannst du sagen, was ist das und kann ich die eigentlich relativ einfach optimieren? Weil das geht meistens einfach, weil die wurden damals nie dafür geschrieben. Ja. So, und dann kannst du die optimieren. Teilweise kannst du sogar sagen, also als Taktik immer, reicht schon Types und Description einfach mal auf die Suchanfragen abpassen, weil die meistens relativ, weil da steht dann sowas, so eine absurde Story, so viel wurde für eine Diddlemaus bezahlt oder so. Und dann ist es eigentlich vom Content her doch evergreenig. Ja, so. Denn zweite ist, du kannst natürlich auch sagen, kann ich daraus, also das ist einfache Taktik. Zweite ist immer noch Taktik, du änderst den Content so ein bisschen, dass er noch stärker evergreenig wird und machst mal kurz einen Termlapse drüber und richtest so minimal aus. Ich meine, wir reden von Sachen, die schon auf 4 ranken seit Jahren, also und keiner hat die halt je gesehen. Und das vierte, das ist dann strategisch, dass du sagst, du, eigentlich ist es ja spannend, wenn sich Leute über so einen Kram wie Diddlem oder sonst was irgendwie, was haben wir denn noch aus den 90ern, was absurd ist, und können wir dann noch so einen Rahmenartikel über das Ding legen und sagen so, Preise für lustige Kultobjekte aus den 90ern auf eBay oder sowas. Und dann mache ich daraus halt ein Sub, also so ein kleines Ratgeber-Ecke auf. Die halt dauerhaft dann wahrscheinlich Traffic bekommt. Aber wenn ich das eine bekommen habe, kriege ich die andere mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Also passiert relativ häufig, wenn man so etwas tut. Und schon habe ich wieder da irgendein Stück, was mir halt im Monat meine 5.000, 10.000 Klicks liefert. Und dann, wenn ich da 300 Artikel habe, mache ich danach den nächsten. Also ihr seht, ist so strategisch ein bisschen Long Run, aber macht Sinn. Was kann man tun, um Sachen zu aktualisieren? Da sagen die natürlich, das allererste ist Fakten aktualisieren. Und das ist eine spannende Sache, da steht zwar drin, was man so als Fakten aktualisieren kann, aber da ist auch wieder die Frage, wie finde ich die? Und ich mache das ganz gerne, so Jahreszahl suchen, Jahreszahl Domain und guck mal, was da alles kommt, wo Jahreszahlen drinstehen. Oder umgedreht in der Search-Konsole alles jetzt so 2020, beziehungsweise gegen Ende des Jahres mal 2021, gucken, was da aufsteht an Suchanfragen, was oft drin, und dann siehst du, das sind Sachen, die sind, da haben wir dann so Sachen wie Umsatzsteuererklärung 2021, also, oder so, oder Gewerbeanmeldung, Baumaschinenführer, Dings da und all so ein Kram, also es gibt wahnsinnig viele Sachen, wo Jahreszahlen drin sind, und dann konnte ich mal sagen, huch, sind die Gesetze noch aktuell, die ich drin habe? Kann ich das, wenn aktuell, kann ich ja noch drüber schreiben, ist auch noch im Jahr XYZ aktuell, damit ich es drin habe, wenn nicht anpassen. Weil gerade wenn du über die Search-Konsole findest, ranken die ja und du kriegst halt relativ schnell das Ranking mit der neuen Jahreszahl, wenn du es aktualisierst. Also Standard-Task, die immer Sinn macht, die Quellen prüfen, also auch immer sinnvoll bei den Sachen, die man kennt, weil spätestens da sehe ich, ob sich irgendwas geändert hat, und Quellen ergänzen. Das ist so gerade, das hast du auch im Nachrichtenbereich öfters, die sagen, du hier Vorlage zum Gesetz XYZ, mittlerweile ist das Gesetz schon da, kannst du sagen, übrigens so wurde es implementiert und auch eine Nachschau, was hast du dann irgendwie gebracht oder nicht gebracht. Und wenn du das aus dem bestehenden Artikel ableiten kannst, ist der schnell geschrieben. Umgeschrieben sozusagen. Und dann hast du die aktuelle Sache drin, fertig. Also das ist natürlich immer etwas, was geht. Spannend, was ich auch fand, war Funktion. Also ich habe jetzt irgendwie so einen guten How-To-Artikel. Und dann sagt man, okay, viele Leute wollen vielleicht nicht machen, vielleicht kann man da eine schöne Funktion reinmachen. In dem Fall hatten sie ein Beispiel, dass sie dann irgendein Widget, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ist auch egal, da habe ich nur schon persönlich beim Lesen gedacht, okay, jetzt sitzt du da, mit deinem Blog und denkst du, so, scheiße, ich bin ja gar kein Widget-Entwickler, was, wie kriege ich jetzt ein Widget her, was ist denn das für ein Tippfaultrad? Oder du sitzt im Verlag und sagst, wo kriege ich jetzt eine Entwicklerressource her, die mir hier ein Widget zusammenschrubbelt? Viel Spaß, ab auf die Liste und dann depriorisiert, passiert nicht. Was aber einfacher ist, was man oft ausreicht, ist, denken, wenn du sagst, okay, mach eine Excel- oder Google-Sheet-Vorlage dazu. Punkt, es geht relativ einfach. Eine Vorlage in Word oder PDF. So, Vollmacht, was muss da alles drinstehen, weißt du? Wie sieht das Ding aus? Mach's als Download rein, super einfach und schon haben die Leute wieder mehr. Du beschreibst einmal kurz, wie man es benutzt. Alida macht das ja ganz gerne mit Google Sheets, sind ja auch hilfreich, die haben ja selber schon die zwei von ihren Benutzungen, weil die einfach gut waren.
Ja.
Und man freut sich, wir haben es hier empfohlen, man kriegt sogar noch Links, wenn man es dann sagt, egal, hat geholfen, wir empfehlen es, war hier in der Sendung. Also das sind Sachen, die kann jeder machen und das macht Sinn. Also wenn ich da wirklich Traffic drauf habe, zu überlegen, kann ich jetzt irgendwas machen, das es noch wertvoller macht, weil es wird dann der Mitarbeiter in irgendeiner Textagentur, der das Thema halt bekommt, weil es einer rausgesucht hat, dass der Volumen drauf ist, halt einfach nie machen. Weil er für seinen 3,5 Cent einfach kein Excel-Sheet mitliefert. Ist ja auch kein Wort drin, kriegt er kein Geld für. Also, warum? So, Keyword-Ausrichtung, wenn es bei der Ersterstellung nicht berechtigt worden ist, ist es gleich, was ich gerade sagte, hat man mit dem Success by Accident ist exact the same. Haben wir schon behandelt. Links und Linktexte. Da ist natürlich Punkt 1, funktionieren die Links überhaupt noch? Aber das ist eigentlich die Standardregeltaste, die man sowieso machen sollte, unabhängig von dieser Themen. Spannend finde ich, gibt es neue interne Linkmöglichkeiten. Also gerade, also da kommen ja auch immer wieder Kunden, die dann sagen, du, wir haben hier so eine Content-Agentur schon seit 3 Jahren, die schreibt halt einfach jeden Monat 15 Artikel. Fragt mich dann immer, warum? Aber ist jetzt halt mal so. Nur schreibt ihr natürlich die Artikel und wenn die ordentlich sind, sagen sie auch bitte, mach mal kurz eine Site-Search und guck, dass du weitere Artikel von denen verlinkst. Die können aber natürlich neue Artikel nicht finden, wenn die noch nicht da sind. Also die linken dann von neuen auf alt, aber alte nie wieder auf neue großartig zurück. Und dann zu sagen, wo beim Top-Artikel mal zu sagen, was habe ich noch an neuen Artikeln, die irgendwie mit da zusammen sind. Mhm. Und dann auch wiederum kreuzverlinken ist eine Sache, die sonst halt einfach nicht passiert. Also das muss man einfach später machen. Geht einfach nicht anders. Vorher war es ja nicht da. Wichtige Sache. Und damit bin ich mit dem Guide durch. Also ich finde, so wichtige Punkte, ein paar habe ich jetzt ergänzt, die werdet ihr natürlich dann nicht drin finden, aber habt ihr gut mitgeschrieben, hoffe ich.
Macht doch einfach Sinn. Also genau. Oftmals viel sinniger als tonnenweise neu schreiben.
Auf jeden Fall. Genau, damit bin ich fertig.
Genau, ich habe noch einen kleinen, bevor wir in diese Google-Section nochmal kommen, einen kleinen pragmatischen Hinweis, und zwar XPath für SEO, ein Einstieg. Das hat mir Twitter einfach mal so als Push-Nachricht ins Feed geschoben und ich selbst weiß nicht auf der Campix, aber wie du ja schon erwähnt hast, war GetTraction ganz gut vertreten. Das ist ein Artikel von Sebastian Adler, beziehungsweise Artikelvortrag, der SEO-Sepp auf Twitter, und der hat seinen Vortrag von der Campix einfach nochmal in einen Artikel gepackt und auch die Folien hochgeladen. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich mir ja mal anschauen, nachdem unser Etzel-Holger, auch er sei gegrüßt, der immer relativ viel von dem Sebastian schwärmt. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber die beiden waren ja jahrelang Kollegen bei verschiedenen Firmen. Da dachte ich, schaue ich mal rein, das kann bestimmt was. Und ich will jetzt gar nicht so lange drüber reden. Mir liegt es immer ein bisschen am Herzen, dass ich euch auch so einen kleinen pragmatischen Hinweis mitgebe und sagen kann, Leute, schaut mal rein, da könnt ihr vielleicht auch ganz viel mitnehmen, was ihr tun könnt. Und letztendlich ist es halt einfach ein Lesebefehl für alle, die jetzt schon so seit Jahren sagen, ja, ich weiß, ScreenFrog, XPath habe ich schon mal, macht da irgendwie Sinn und so, aber ich habe es noch nicht so richtig gemacht und ich crawle halt immer irgendwie so und gucke dann halt per Hand, ob die Sachen noch da sind, wo sie sein sollten. Für die sei es jetzt wirklich mal der Startschuss zu sagen, ey Leute, nehmt euch das Ding mal, geht's durch und macht nach und nach so die Prüfungen. Also worum geht's da jetzt eigentlich an sich? Also XPath ist eine Abfragesprache für XML-Dokumente und damit auch für HTML. Und Sebastian holt einen da sehr flott bei den Basics ab. So ein bisschen Learning by Doing, ne? Also was gibt es da verschiedene Abfragetypen? Also wie kann ich zum Beispiel eine bestimmte Eigenschaft eines HTML-Tags, HTML-Attribute adressieren? Oder wie kann ich einen bestimmten Wurzelknoten, also einen Seitenbereich für meine Suche auswählen? Und er geht dann auch sehr schnell in ein paar spannende Abfragen weg von so Basic, was so Titles, Canonical, H1, bis hin, und das ist so ein kleiner Pro-Tipp, in seiner Präsentation am Ende sind wirklich noch so ein paar spannende Use Cases, wo man einfach mal schauen kann, habe ich denn alle meine Linkmodule gepflegt? wie häufig benutze ich denn irgendeinen Rechner auf meiner Seite, wo haben wir den denn überall eingebunden, macht das denn da überhaupt Sinn an der Stelle? Das sind ja alles so Sachen, die passieren in so einem Redaktionsalltag und am Ende weiß keiner mehr, wie, wo, was und dann könnt ihr damit an der Stelle sehr schnell beikommen. Also die Leute, die mal einen Anstoß gebraucht haben, um sich da jetzt endlich mal mit zu beschäftigen, das sei es jetzt und haut mal rein und lehrt XPath. So, dann kommt die nächste Section, Neues von Google. Wir waren ja heute schon mal drin, das heißt, das ganze Titelthema überspringen wir. Und es gab noch so ein, zwei neue oder Kleinigkeiten, die erneuert wurden. Das eine ist vielleicht ganz spannend für die Publisher und zwar gab es in der Best Practices for Your Article Pages eine kleine Änderung in der Doku. Bei der Structured Data Sache wird auf einmal noch der Punkt aufgezählt, Author-URL. Das heißt, bei einem Artikel macht es Sinn, nochmal die Author-URL auszuzeichnen und das ist dann halt ein Link zu einer Seite, die den Autoren eindeutig identifiziert. Zum Beispiel eine Social-Media-Page von ihm oder eine About-Me-Page oder die Bio-Page, wahrscheinlich auch auf dem gleichen Portal. Ja, und an anderer Stelle schreiben sie dann auch nochmal, diese URL-Property helps Google to disambiguate the correct author of the article. Also ihr merkt, ne, das ist dann letztendlich wieder so ein klassisches Thema, worauf man schauen kann. Das hatten wir vorher, also im letzten Podcast, glaube ich, auch nochmal ganz gut betont, dass das für kleine Portale sehr spannend sein kann. Und Google drängt hier auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, weil ich meine, wie viele Peter Schmidt gibt es gerne da draußen, ne? Und da macht es einfach Sinn an der Stelle. Immer zu sagen, das ist übrigens der eine, am besten immer unser Peter.
Genau. Sei gegrüßt an der Stelle, Peter.
Ganz genau, dass man da an der Stelle einfach darauf hinweisen kann und Google da an der Stelle lernt, dass es da vielleicht einen gibt, der im SEO extrem fit ist, ein anderer vielleicht im Finanzbereich und so weiter und so fort. Nettes Ding, nehmen wir direkt unsere Best Practices mit auf.
Genau, eigentlich muss man so nur minimal anpassen, weil wir es schon hatten, bevor Google es hatte. Weil das geht ja auch mit Same As. Die sagen auch, Same As kann drin bleiben. Also wer schon vorher gesagt hat, Autor, Same As. Muss man nicht ändern, funktioniert genauso wie URL. Wir haben jetzt auch natürlich auf URL umgestellt, was sie jetzt gemacht haben, aber wir passen natürlich bei bestehenden Seiten nicht an, aber wir empfehlen doch schon seit 2 Jahren Same As und dann die ganzen Sachen, weil es einfach schon vorher funktioniert hat.
Das stimmt, das stimmt. Genau.
Deswegen nicht immer auf Google warten, einfach Schema.org im Original lesen. Macht einen oft so ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil vor den ganzen Menschen, die da nur auf der Google-Doku rumtun, weil Schema.org ist wirklich toll und umfangreich.
Das stimmt, das stimmt. Aber ihr müsst auch technisch fit sein. Try and Error muss dann an der Stelle auch möglich sein. Aber genau, letzter Punkt. Discover hatten wir jetzt des Öfteren immer mal bei uns. Es gibt ein neues Feature in der Beta, und zwar ein Follow-Feature für die eigene Webseite. Das ist jetzt eine Beta, also nicht zwingend, also ein Stück weit in Discover, aber auch in Chrome. Also es ist ein experimentelles Feature, das im Moment für Leute in England und US verfügbar ist, die eine Chrome Android Beta zur Verfügung haben und die können dann, wenn sie auf einer Seite sind, in diesem Chrome oben sagen, ich möchte dieser Seite folgen. Was passiert dann? Ihr kriegt dann in eurer Discover-App, also in der Google-App und im Discover-Feed, gibt es dann einmal das normale Discover und das Following. Und in Following sind dann eben genau diese Webseiten drin, wo ihr diesen Knopf gedrückt habt, was eigentlich ziemlich geil ist, weil wie funktioniert das Ganze? Jetzt sind wir wieder, ist das 90er? Kommt hin.
Ja, ja.
wieder bei den RSS-Feeds. Und zwar könnt ihr das Ganze an der Stelle beeinflussen, wenn ihr den RSS-Feed im Head eurer Seite angebt als Red Alternate und dann wird dieses RSS-Feed an der Stelle benutzt. Falls ihr da keins habt, fängt Google aber auch an, das eigene Bild, das Google von der Webseite hat, also wo sie halt so den Eindruck haben, wo im Moment die aktuellen Artikel liegen, das Ganze als Feed in Discover reinzuschieben. Und das könnt ihr an der Stelle auch optimieren, indem ihr versucht, diese Feeds so nutzerfreundlich wie möglich zu machen. Wie kann man das machen? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Feeds im Head einzubinden. Das kann dann zum Beispiel sein, ich nehme die ganze Seite und dann nehme ich noch das aktuelle Ressort, wo man drin ist, oder auch das Subressort oder was auch immer, also Seitenbereich. Das Schöne ist ja jetzt auch, ich meine, muss man jetzt auch mal sagen, kam mir da auch so beim Lesen, man, wir sind jetzt, man denkt immer dann sofort an normale Publisher und so, aber hey, Rezepte, solche Geschichten gehen ja auch so, ne? Da ist man vielleicht dann auch gleich auf ganz anderen Seiten, wo man mal überlegen kann, ob es Sinn macht, so ein Feed einfach mal einzubauen, wenn man da an der Stelle performt, aber jetzt nicht ganz so der klassische Publisher ist.
Jo. Absolut. Wobei, ich sage ja auch, man kann auch verschiedene haben. Also man könnte auch sagen, ich bin auf dem Wirtschaftsressort und binde eben nur Wirtschaft ein.
Genau.
Es muss man ein bisschen testen von der Akzeptanz. Also kann sinnvoll sein, wieder an diese Themenautorität denken und das nutzt gut, jede Art von Aufruf offensichtlich zählt, die sie irgendwie mitbekommen können. Und bevor ich den Leuten ganz viel Irrelevantes schicke, also wir kriegen jetzt Dampfwetter Echo gesamt anstatt den Lokalteil und lassen ganz viel dann unbeobachtet, also reagieren einfach nicht drauf und du hast dann da schlechte Klickraten drauf, dann würde ich eher aufs Spezifische gehen. Aber ist jetzt eine Hypothese, wir haben auch nichts getestet, einfach ein bisschen drüber nachdenken und nicht plain Sachen einbinden, sondern bildet euch erstmal Hypothesen und guckt, dass ihr es ordentlich macht, damit auch die Nutzung sinnvoll ist.
Oder halt eben mehrere. Das wäre genau. Eben die Variante, ne?
Exakt. Aber man muss halt wieder auswählen, das ist ein ganzes Thema. Also musst du auswählen, ja, oder sagst du es ihm gleich, weißt du, dicken Daumen drückst daneben und sagst, Mist, jetzt habe ich
Lebensweisheiten,
weißt du, das gleiche nicht, wie ich es rauskriege und genau, exakt. Genau, dann sind wir durch. Waren wir heute schnell, aber noch ein bisschen Ausblick, Events und Konferenzen. SEO Day kommt ja dieses Jahr im November als Online-Format. Glaube ich, wird dieses Jahr wahrscheinlich mal aussetzen, weil wir einfach zu voll sind. Ich könnte das nicht runterkriegen. Ich bin ja mit Fabian noch im Diskurs, aber einfach, sorry. Irgendwelche Leute wollen ständig Dinge und werfen dafür mit Geld. Das ist halt, muss man was tun, gell?
Das stimmt, ja.
Aber SMX 2022 ist fest eingeplant. Da habe ich mich mit Sandra auch schon zum Thema geeinigt. Das wird richtig cool, glaube ich. Habe ich Bock drauf. Bisschen paar Vorarbeit, aber wird Spaß machen. Da könnt ihr uns dann auch treffen. Wir haben ja auch unseren eigenen SEO-Stammtisch, der ja jetzt pausiert ist die ganze Zeit, wo wir aber auch überlegen, wenn hier irgendwie das mit 2G sich sauber durchsetzt und man als Veranstalter dann nicht mehr 5000 Auflagen erfüllen muss, dann ist es schon was, wo man denken kann, kann man vielleicht nächstes Jahr mal wieder angehen. Also für die Darmstädter hier in der Ecke, die uns zuhören, Carlos sei gegrüßt. Da wir planen das schon mal so locker vor, ob wir das dann wieder tun können. Wäre, glaube ich, auch langsam mal wieder Zeit.
Wäre schön,
genau. Ich hab noch ein bisschen mehr Angst, dass zu viele Menschen mit Geld nach uns werfen, aber ich hoffe, wir kriegen so ein bisschen Luft zum Atmen. In der Hinsicht, wer Lust hat, cooles SEO zu machen, kann sich hier auch immer gerne melden. Und damit sind also im Sinne von, ich möchte auch von euch an Geld kriegen und hier arbeiten, der kann sich gerne mal melden und gucken, ob das passt. Wenn Berlin auch das Büro wechseln, machen wir es auch ein bisschen größer, dann haben wir wieder mehr Platz. Wobei uns keine Büropflicht besteht, also auch da don't panic, aber das Team hat so einen Hang, sich öfters in der Woche mal knuddeln zu wollen und deswegen halten wir auch noch Büros. Ich meine, ihr macht das ja hier auch so.
Ganz genau.
Wer kommen will, kommt. Irgendwann sind irgendwelche da und irgendwie angelt abends einer ein Bier. That's it. Genau. Dann sind wir fertig. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns. iTunes, whatever, empfehlt uns euren Freunden. Wer mal irgendwie denkt, ihr könnt hier Gast sein, hat ein cooles Thema, kann gern mal vorbeikommen. Einfach mir schreiben, mach mal irgendwie Interviewsendung, whatever. Da freuen wir uns dann auch gerne. Damit sind wir raus, oder?
Ja.
Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt Rank Well.